Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir die wunderbare Ann-Kathrin. Guten Morgen, Ann-Kathrin.
Guten Morgen und Dankeschön für die Einladung.
Ja, gerne doch. Hier zur frühen Stunde. Wir haben 8:30 in Deutschland, Knopperszeit.
Genau.
Boah,
genau.
Ich habe keine Werbung jetzt hier. Es gibt natürlich auch Hanuta und was weiß ich. Ich habe schon lange kein Knoppers mehr gegessen.
Ich auch nicht. Aber bei uns gibt es so eine Süßigkeitenbox und da sind manchmal Mini-Knoppers drin. Die klaue ich mir dann immer.
Boah, du bist Ann-Kathrin Kuhl von der GameStar natürlich.
Genau, genau. Also hauptsächlich bin ich gerade auf der Games.de, da mache ich die Videos, aber ich mache zwischendurch auch Artikel für GameStar.
Genau, und warst ja auch schon ein paar Mal hier zu Gast. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Spiel war. Ich glaube, du warst beim Daniel zu Gast, oder?
Ja, Tomb Raider war das letzte, glaube ich.
Ja, ist schon eine Weile her wieder.
Ja.
Ah nee, da haben wir letztes Jahr darüber gesprochen. Boah, ist das lang her. Also ja, das höchste Eisenbahn. Aber ich bin auf dich gestoßen natürlich auch, weil du einen sehr, sehr wunderbaren Artikel geschrieben hast über Owlboy, über das Spiel, über das wir heute reden wollen. Das hast du für die GameStar getestet, richtig?
Genau.
Dann genau, erklär doch mal kurz, was Owlboy für ein Spiel ist für die Leute, die es in den letzten 10 Jahren nicht mitgekriegt haben, so wie ich.
Ja, der kam ja auf einmal aus der Versenkung. Ne? Das ist ein Retro-Shoot-and-Fly, würde ich sagen. Also man spielt Otis und Otis ist ein Eulenjunge, der fliegen kann, aber leider nicht so der geschickteste ist und ihm passieren ganz viele blöde Sachen, die dazu führen, dass die Welt in Gefahr ist und die muss er jetzt mit seinen Freunden zusammen retten.
Genau, und wie du schon gesagt hast, ist es so ein bisschen so ein Hybridspiel, gell? Also auf dem ersten Blick sieht's aus wie ein klassischer Pixel-Plattformer und ein wunderbarer, liebevoller Pixel-Stil, da können wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Nur mal so, um diese Gameplay-Mechanik einzugrenzen, es fühlt sich schon an wie ein Plattformer, aber man kann eben auch fliegen, dadurch hat es eine ganz andere Ebene nochmal, weil man eben halt auch rumfliegen kann und nicht einfach nur hüpft. Und das Besondere ist ja, dass er selber eigentlich gar keine Kampffähigkeiten hat als Owlboy, sondern nach und nach verschiedene Freunde Huckepack sozusagen nimmt, also in seine Klauen unten trägt und man steuert dann quasi wie beim Dual-Stick-Shooter, steuerst du mit dem linken Stick den Owlboy und fliegst mit ihm rum und läufst mit ihm und mit dem rechten steuerst du die Waffen, die deine Freunde haben. Also man hat verschiedene Freunde, der eine hat so eine Pumpgun, der andere hat eine normale Kanone und später gibt's dann auch einen, der so Spinnenweben schickt und so einen Greifhaken hat. Und eigentlich eine ganz coole Mechanik, fühlt sich im Endeffekt dann doch wie ein Charakter eigentlich an, aber man wechselt halt so zwischen diesen Fähigkeiten hin und her. Das ist eigentlich ganz clever gemacht.
Genau, der hat ja, also mir gefällt es ganz gut, denn man denkt halt wirklich, es ist ein Plattform und der hat ja auch trotzdem Möglichkeiten, obwohl man jetzt denkt, ja, wenn man fliegen kann, kommt man ja eigentlich überall hin. Nee, also er hat halt trotzdem noch Möglichkeiten, dich dann so zu begrenzen, dass du schon ein bisschen dran arbeiten musst, damit du durchkommst.
Ja, und bevor wir jetzt in die Tiefe des Spiels eintauchen, vielleicht nochmal ganz kurz zur Geschichte. Owlboy ist seit wirklich so ein bisschen wie The Last Guardian der Indie-Szene. Kommt jetzt witzigerweise auch gleichzeitig raus. Und die haben wirklich vor 8 oder 9 Jahren, also knapp 10 Jahre, daran entwickelt. Es sind 5 Norweger, die das Spiel als Hobbyprojekt angefangen haben. Und muss mal überlegen, vor 10 Jahren, da war das ja mit dieser Indie-Bewegung auch noch relativ jung. Also wenn jetzt das Spiel rauskommt, dann alle sagen, schon wieder ein Indie-Pixel-Spiel. Die waren ihrer Zeit schon ganz schön weit voraus, nur haben sie halt so lange gebraucht, um diesen ganzen Indie-Pixel-Trend eigentlich schon wieder zu verschlafen, um dann jetzt fast schon wieder das Revival zu feiern. Also schon ganz schön was passiert in der Zwischenzeit. Von Braid bis über die PS4 bis zu VR, eine ganze Konsolengeneration verpennt, ist schon der Hammer, was die ja durchgemacht haben in der Zeit.
Ja, ich finde es aber vor allen Dingen auch gut, weil ich glaube, wenn es zu dem Zeitpunkt rausgekommen wäre, als alle anderen Retro-Indie-Pixel-Dinger rausgekommen wären, wäre es leicht untergegangen.
Ja.
Weil, ich meine, wenn man es einfach nur so sieht, wenn man sieht die Bilder, dann denkt man so, ach ja, das ist ja ganz drollig und okay, da fliegt einer, aber wenn es, glaube ich, mit diesen ganzen anderen rausgekommen wäre, dann hätte man es eventuell nur abgetan als ein weiterer random-generated Shooter, was er ja nicht ist.
Nee, eben, ist es ja
Aber
nicht random. Ja, genau. Du meinst
genau.
ein weiterer dieser Art, ja. Es wirkt auf den
Ja.
ersten Blick ja auch so, aber mich stört es immer nicht. Ich finde, man
Nee.
verurteilt Spiele ja nicht nur wegen ihrem Grafikstil. Also natürlich, wenn man jetzt allergisch auf Pixel ist, dann kann man damit wahrscheinlich wenig anfangen. Aber
Ja.
es ist ein unglaublich liebevolles Spiel. Egal welchen Pixelstil oder welchen Grafikstil sie jetzt gewählt haben, man merkt, dass die fünf Kollegen da sind, glaube ich, nur Jungs, oder? Wenn ich da so in der Liste gucke, ja. Keine Frau dabei, nee. Dass die fünf Norweger da alles reingegossen haben, was sie haben. Also wirklich von so viel Liebe, Blut, Schweiß, Tränen, Emotionen. Man merkt diesem Spiel diese lange Entwicklungszeit und diesen Reifeprozess, würde ich es fast schon sagen. Das merkt man dem Spiel wirklich an. Also es ist ein, ja, blöder Vergleich, aber es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein guter Wein, dieses Spiel. Also es hat dem Spiel, glaube ich, echt gut getan, dass die da sich so lange Zeit für gelassen haben. Das ist nicht unbedingt das Schlechteste gewesen.
Ja, da sind auch so viele Kleinigkeiten drin. Also allein schon der Otis, der ja leider stumm ist, also nicht leider, aber der stumm ist, der nicht spricht, der so viele verschiedene
Ja.
Gesichtsausdrücke hat. Das ist ja Wahnsinn. Also er spricht kein Wort, aber ich weiß immer genau, wie es ihm geht. Wenn man ihn länger stehen lässt, dann fängt er an, Däumchen zu drehen und dann hat er seine riesigen Augenbrauen, mit denen er besorgt guckt oder böse und es ist so
Das Beste ist immer das
niedlich.
verdutzte Gesicht, wenn irgendwas passiert. Also, dann steht er immer mit so
Ja,
großen Augen da.
was?
Was?
Ja.
Die Geschichte und dieses ganze Setting von der Welt ist schon sehr Indie-like, gell? Also man ist
Ja.
so ein, wie du schon gesagt hast, ein drolliger Eulenjunge. Man ist in einer Welt mit sehr vielen skurrilen, aber sehr liebevollen Charakteren.
Ja.
Der beste Freund ist dann so ein, ich glaube, das ist ein Soldat, gell? Der
Mechaniker ist der, glaube ich, der
Mechaniker,
Gigi.
ja, aber
Genau.
im Militär auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, der soll Soldat sein,
Ja.
aber da ist er nicht so gut drin.
So ein bisschen so ein trotteliger Soldat, der
Ja.
irgendwie keinen Bock hat und als Mechaniker dann zu dir kommt und das ist auch so nett geschrieben, einfach dieses Spiel. Der kommt dann so und der Otus kann ja nicht reden und er redet dann immer so für dich und fragt dich dann auch gewisse
Ja.
Dinge und es ist so eine nette Beziehung, diese beiden, die haben und auch die Charaktere entwickeln sich über den Lauf der Geschichte. Total faszinierend, wie die das geschafft haben, so viel Emotionalität in diese Charaktere auch reinzukriegen durch so ein paar Dialogfetzen. Gell? Also es ist insgesamt auch sehr gut geschrieben, finde ich.
Ja, finde ich auch. Die haben vor allen Dingen ein paar Dialoge dabei, die sind, also mehrere Dialoge, aber es sind ein paar bei, da habe ich echt gedacht, so, ja, das könnte ich mir jetzt auch so ins Poesiealbum schreiben eigentlich.
Das
Also es
klingt
ist
aber jetzt
echt
schon
schön.
niederschmetternd.
Also nein, bei mir sollte es sollte
Sollte positiv klingen, okay.
erinnerungswert sein.
Ja.
So.
Ich habe am ersten Moment gedacht, als ich das Spiel angefangen habe, oh geil, das ist so ein Metroidvania-Spiel. Und die liebe ich ja sehr. Ich habe dieses Jahr Axiom Verge endlich nachgeholt
Ah.
und habe das sehr gefeiert. Ein ganz wunderbarer Pixel-Metroidvania-Hommage, die einiges sogar besser macht, finde ich, als die Originalspiele. Und ich habe für die GameStar habe ich ja auch getestet Song of the Deep. Was mich sehr stark auch an Owlboy erinnert hat, weil Song of the Deep ist, da bist du mit einem kleinen Mädchen im U-Boot unterwegs und ist quasi ein Unterwasser-Metroidvania. Und die Besonderheit da ist ja, dass du mit dem U-Boot quasi auch in alle Richtungen fahren kannst. Deswegen fühlte sich das auch ganz anders an als zum Beispiel Axiom Verge oder Metroidvania-Spiele. Und daran hat mich Owlboy auch extrem erinnert, weil du ja auch diese Bewegungsfreiheit hast. Also die zwei Spiele sind durchaus ähnlich. Geht aber trotzdem in eine andere Richtung. Also Song of the Deep war wirklich klassisch Metroidvania. Du hast bestimmte Gebiete, wo du siehst, da kommst du hin, dann kriegst du irgendwo eine Fähigkeit und dann kannst du in dieses Gebiet rein. Und das hatte ich eigentlich auch erwartet, dass Owlboy viel mehr so sein wird, aber ist gar nicht so Metroidvania-lastig, ehrlich gesagt.
Man kann ja, ich meine, sobald man irgendwas freigeschaltet hat von den Sachen, wo man hin kann, kann man ja auch jederzeit wieder zurück
Ja,
hin
klar,
und
aber es
her
gibt gar nicht
wuseln und
so
so.
viel
Das fand ich ganz schön.
Fähigkeiten. Also
Nö.
eigentlich lernt man ja nur eine Fähigkeit, das ist dieser Greifhaken. Alles andere hat man ja eigentlich von Anfang an. Und ist ein bisschen actionlastiger als so Metroidvania-Spiele. Also es ist eher auf diese drei verschiedenen Knarren ausgelegt und der Rest ist eigentlich frei erkundbar, ehrlich gesagt, oder? Also es ist gar nicht so,
Stimmt.
man muss gar nicht
Ja, ich
so
glaube,
oft Backtracking machen oder so.
ich glaube, das Einzige, was, also das ich finde es ganz schön geregelt, weil er am Anfang in dieser Stadt ist, dieses Wolkendorf Valley, und da kommt er einfach deswegen nicht weiter, weil die halt noch die Tore zu haben.
Genau.
Und dann machen sie die Tore halt auf und dann kommst du weiter. Und irgendwann, weiß nicht, ist ein Wasserfall im Weg und irgendwann fliegt er einfach nicht mehr so hoch, wie er kann, weil er ist ja auch nicht so die stärkste von allen Eulen und deswegen braucht er immer ein bisschen. Und das ist eigentlich schon ganz schön gemacht. Also man hat nie das Gefühl, dass man jetzt, also ich meine, sogar wenn man jetzt gerade irgendwo nicht weiterkommt, dann geht man halt in die andere Richtung und dann sind da auch ganz viele Sachen. Ich finde, es ist echt schön, ja, also das Pacing ist echt schön bei dem Spiel, finde ich.
Ja, das hat mich sogar eher ein bisschen gestört, dass man keine Karte hat. Also
Ach so,
so
oh ja.
typisch für den Metroidvania ist ja, dass man auf der Karte immer sieht, okay, dieses Gebiet, da kann ich jetzt hin und da oben ist noch was und dann ist da irgendwie eine Markierung und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr irritierend hier, dass es keine Karte gibt und das Spiel greift es sogar auf. Das Spiel
Ja.
sagt dir sogar, wir sind Eulen, wir erinnern uns immer, wohin wir müssen und so weiter. Und dadurch wird einfach erklärt, dass es keine Karte gibt.
Ja, ich meine, das Problem ist, ich bin selber keine Eule und ich habe ungefähr
Nee.
den Orientierungssinn von einem Toast. Und das Problem ist, wenn man dann unten halt auf die Hinweise guckt, da steht da, finde das. Aber man weiß halt nicht, wo man ist und muss man jetzt eigentlich noch links. Und was passiert denn, wenn ich jetzt diesen einen Tunnel entlang gehe und sind zwar in der Basiswelt sozusagen, wo man dann quasi wohnt, da sind ja auch ein paar Schilder, aber ganz ehrlich, ich habe mich da echt oft verflogen.
Ja, ich bin ständig. Also ich hab auch immer mal arbeitsbedingt 2, 3 Tage dazwischen ruhen müssen, weil ich dann andere Dinge gespielt habe für Arbeit, Podcast und so weiter. Und dann hatte ich immer mal wieder so ein Loch zwischendurch und habe es nicht am Stück gespielt. Und das hat mich völlig aus der Bahn geworfen.
Dann ist doppelt schlimm.
Weil das dann wusste ich auch nicht mehr so genau, was hat denn jetzt gerade der eine Charakter zu mir gesagt, was haben wir vor? Und es gibt keine Möglichkeit, da wieder zu gucken, was du eigentlich tun musst. Und dann bin ich da so
Ja.
rumgeflogen und flatter, flatter. Und du kannst ja dann, da gibt's ja so einen Eulentempel oder da mal irgendwie wie so eine Art Dungeon. Also man geht da ab und zu dann halt mal in so Gebiete, wo dann halt irgendwas erledigst und du kannst dann da die ganze Zeit rumfliegen und findest dann halt vielleicht noch irgendwie so kleine versteckte Kisten, wo dann nochmal Münzen drin sind, aber ich hatte dann immer so nicht das Gefühl, ich komme jetzt weiter. Und das hat mich so genervt, dass ich nicht einfach auf der Karte oder irgendwo in so einer Art, ja, im Menü gucken konnte, was ich denn jetzt eigentlich vorhab. Also da hätten sie so ein kleines Ding noch einbauen können, dass man zumindest sieht, in welche Richtung man jetzt muss. Dadurch, dass das Gebiet dann auch gar nicht so groß ist, man fliegt dann halt einfach so lang rum, bis man irgendwie wieder eine Stelle sieht und dann geht's schon irgendwann weiter. Aber das hat mich trotzdem sehr genervt dann in dem Moment.
Ja, es ist im Dungeon, es ist halt ärgerlich, wenn man dann nochmal alles zurück muss an den ganzen Feinden vorbei und dann irgendwann merkt, ach Mann, ich hätte doch links abbiegen müssen, hätte mir das
Ja.
jetzt gerade alles wieder sparen können.
Total nervig. Aber die Kleinigkeit auf jeden Fall, ja. Dadurch
Ja.
entdeckt man ja auch ein paar Neuigkeiten. Lass uns noch mal kurz zu dieser Mechanik kommen. Hat ja dann diese zwei, drei Freunde, die man so nach und nach über die Geschichte kennenlernt. Und das finde ich ist auch eine Besonderheit von diesem Spiel, dass die Charaktere eine Wandlung durchleben, gell?
Ja, das stimmt. Ich meine, es sieht man ja jedem an. Jeder hat so ein bisschen so ein kleines Päckchen zu tragen. Also es ist nicht irgendwie eine tragische Geschichte oder so, aber ich meine, der Geddy zum Beispiel, der Mechanikersoldat, der ist am Anfang, ich meine, der passt ja immer schon auf den Otis auf, auch wenn er von den anderen Eulen geärgert wird, weil er nicht schuhuen kann und so. Aber ich meine, das kann man ja auch eigentlich, das kann man schon sagen von der Story her, also relativ am Anfang werden die auch angegriffen und damit muss er auch erstmal klarkommen. Er ist zwar Soldat, aber ist wahrscheinlich noch nie vorher in einer richtigen Schlacht gewesen. Und als dann wirklich ja, Wesen, Eulen, Menschen sterben, das macht ihn schon fertig. Also dann müssen die auch erstmal mit klarkommen und dann, naja, dann gibt es ja auch noch andere, die ihnen dann beistehen, von denen man vielleicht vorher dachte, dass es Feinde sind und die dann auch von den Feinden dann halt auch merken, oh, das ist vielleicht doch nicht so gut, was wir hier machen und vielleicht mögen die mich gar nicht, vielleicht wollen die mich nur ausnutzen. Und das haben die aber alles so schön gemacht, also es wirkt nie kitschig, sondern man würde wahrscheinlich selber so handeln. Also wenn der Geddy dann irgendwann sauer wird, weil Otis eine Entscheidung trifft, die ihm nicht gefällt, da war ich auch sauer. Also das fand ich auch nicht gut.
Meine Lieblingsstelle ist ja, da gibt es dann auch einen Charakter, über den wir jetzt noch nichts sagen, dessen Eltern man dann besucht. Und dann ist man
Oh
im
ja.
Elternhaus mit dem Charakter. Und das ist so witzig auch geschrieben, aber auf eine so liebevolle Art und Weise. Also man lacht nicht über die Charaktere, sondern man ist Teil dieser Freundschaft. Weißt du, also man leidet
Ja.
fast schon mit dem Charakter, wenn dann die Eltern so ein bisschen so erzieherisch daherkommen und sagen, hättest du mal was Gutes, was Richtiges gelernt und hier und das ist so eine nette Szene, weil das auch alles so skurrile Charaktere sind, aber man hat dann auch so eine Projektionsfläche und jeder kennt so die Situation, dass man entweder selber irgendwie vielleicht Eltern hat, die so sind, oder man schon mal diese Situation erlebt hat, dass man bei einem Freund ist oder bei einer Freundin und die dann irgendwie so eine Elternpredigt bekommen. Das war so eine nette Situation. Und
Das
trotzdem passt
stimmt.
es auch insgesamt so in diese ganze Geschichte und es definiert diesen Charakter dann auch auf eine bestimmte Art und Weise. Und ja, man wächst mit diesen Charakteren in diese übergreifende Geschichte ein. Und natürlich geht es im Endeffekt dann auch um Weltrettung und Heimat und so weiter. Sehr schöne Themen. Und trotzdem ist es aber auch einfach ein gutes Actionspiel. Also es macht
Ja.
auch mechanisch einfach sehr, sehr, sehr viel richtig und gut. Hat auch ein paar kleine Schwächen, finde ich. Aber insgesamt ist es schon sehr rund. Also die Steuerung, ich habe es mit Gamepad hauptsächlich gespielt. Es ist ja ein PC-Spiel.
Ja, also ich habe es mit Maus und Tastatur
Man
gespielt
kann es aber auch
tatsächlich.
sehr gut mit Maus und Tastatur spielen. Und ich glaube,
Ja.
es ist sogar fast besser. Also was mich zum Beispiel tierisch genervt hat mit dem Gamepad, dass du, man muss die ganze Zeit schießen. Es ist ja eigentlich schon ein sehr actionreiches Spiel. Also man schießt sehr viel mit diesen drei Charakteren, die man dann da hat. Und ich finde, dieses Dual-Stick-Geschoote, das funktioniert ganz gut. Mir hat irgendwann immer der Finger wehgetan, weil du nicht einfach draufbleiben kannst, sondern du musst die ganze Zeit diesen Trigger-Button durchziehen. Wenn du
Ja,
einfach
das
nur
stimmt.
draufbleibst, dann schießen sie relativ langsam. Und gerade in so Boss-Fights oder so bist du halt richtig trigger-happy. Also musst du halt richtig oft. Und mir war einfach der Zeigefinger lahm. Ist jetzt First World Problems, aber hat mich bei dem Spiel insofern gestört, weil man dann auch immer wieder so bei Bossen dann wieder neu anfangen muss und immer wieder die Szenen dann so ausprobieren muss und rausfinden muss, was man eigentlich tun muss. Hat mich ein bisschen so mechanisch gestört und vor allem, dass ich die Ausweichrolle, die liegt auf dem, was ist das, der B-Button. Ja, also
Ah,
um
okay.
so einen Dash zu machen, musst du quasi mit dem Daumen vom Zielen Analogstick runter und musst dann ausweichen und dann musst du wieder diesen Weg zurück. Und das hat in manchen Situationen, wo du halt schnell gut in dem richtigen Moment zielen musst und dem Boss im richtigen Moment ausweichen musst, hat es mit dem Gamepad irgendwie, da hätte ich gerne einen anderen Button für gehabt. Also so, weil so Kleinigkeiten haben mich dann so ein bisschen gestört.
Das hatte ich bei der Maussteuerung aber auch. Also ich habe beziehungsweise ich bin ja nicht so der große Links-Rechts-Held. Und ich habe grundsätzlich mit der linken Maustaste und mit der rechten Maustaste, mit der einen kannst du schießen, mit der anderen, ich weiß gar nicht, da wechselt man, glaube
Grabben,
ich, die Leute. Nee, genau, da grabt man seine Freunde, genau.
ne?
Und ich habe die grundsätzlich erstmal weggeschmissen, immer mitten im Bossfight, weil ich einfach die falsche Taste gedrückt habe. Und dann war der irgendwo da hinten, aber ich brauchte ihn ja. Und klar, man kann die ja wieder zurück zu sich teleportieren sozusagen und wechseln. Aber es ist so oft passiert, dass er mir irgendwo hingeflogen ist, gerade in dem kritischen Moment, wo man eigentlich schießen muss. Das hat mich ein bisschen böse gemacht. Aber ich glaube, wenn man nicht so schusselig ist wie ich, dann geht das auch. Ich fand die Steuerung mit der Tastatur echt angenehm, vor allen Dingen, weil man dann, also ich habe immer das Gefühl, ich kann mit der Maus besser zielen
Also
dann.
sprich, man fliegt mit dem Digipad, also Quatsch, mit den Pfeiltasten, oder? Und zielt
Genau,
mit
mit
der Maus und
WASD.
schießt mit der Maus. Okay, ja, das klingt ganz gut.
Genau. Und der Dash ist, glaube ich, auf der Leertaste. Ja, ich glaube schon. Und das ist eigentlich ganz cool, weil
Das ist ganz gut, ja.
dann kommt man ganz gut vorwärts.
Gut, dadurch, dass man es gibt es momentan nur für PC, also Steam, GOG, GOG, Humble und so weiter, wird bestimmt noch für andere Plattformen kommen und ich bin mir auch relativ sicher, dass die an einem Konsolenport arbeiten. Other platforms to be announced steht auf der Webseite noch, also gibt noch keine Infos, aber bin ich mir relativ sicher, dass das kommen wird. Und da hast du ja dann ja die Wahl nicht mehr. Also von daher, da müssen sie vielleicht nochmal überlegen, ob sie die Gamepad-Steuerung anpassen, wenn sie dann auf Konsolen kommen, weil die fand ich jetzt nicht ganz so ideal in dem Moment mit diesem Dashen. Vielleicht kann man das irgendwie halt auch auf den Zeigefinger legen, dass man mit dem Daumen nicht weg muss. Maus und Tastatur, wie gesagt, ist ja das witzigerweise heißen die ja auch noch D-Pad Studio.
Ja, stimmt.
Ja.
Dann hätten sie es ja eigentlich mal ein bisschen machen können, ne?
Ja, eben.
Ja, frech.
Die Rätsel. Ich fand
Ja.
die Dungeons sehr schön. Also es sind ein paar sehr kreative, nette Ideen dabei. Also auch wenn man dann so mit diesen Varianten so ein bisschen spielt, man findet dann eben diese Spinnenfähigkeit, mit der man dann zum Beispiel auch Feinde in so Netze einschließen kann. Man findet dann diese Pumpgun, die als zweite Alternativmethode auch noch so eine Flamme quasi vorne dran hat, um dann irgendwie den Weg frei zu fackeln. Also da finde ich, haben sie sehr, sehr schöne kreative Ideen drin. Mir wurde irgendwie nie langweilig. Es hat immer irgendwie eine interessante neue Mechanik dazu gekommen. Oder in den Tempeln gibt es dann halt auch so Schrauben, wo dann der Oldboy sich draufstellen muss und dann schraubst du dich in die Höhe. Wenn du dich zu schnell hochschraubst, sind dann irgendwelche Stacheln oben. Also hat sehr viel Spaß gemacht, auch diese Dungeons zu erkunden und rauszufinden, was man da jetzt so tun muss, fand ich.
Ja, ich fand es auch schön, dass die das, dass die so mit ihrer Umgebung gespielt haben. Also was ich zum Beispiel klasse fand, war direkt am Anfang, dass man Wolken ausquetschen muss, damit man an Wasser
Ja,
kommt. Das
herrlich.
fand ich so super. Dann rennt er, dann nimmt er auch diese Wolke, greift er die halt mit seinen kleinen Eulenfüßchen und dann quetscht er die Wolke aus und dann passiert da was. Das fand ich so schön. Oder die gibt es auch eine Passage, wo man im Dunkeln ist und sobald man im Dunkeln ist, wird man von Käfern angegriffen und dann
Oh ja.
muss man mit der Pumpgun so Laternen anschießen, aber die Laternen, die schwingen dann auch hin und her und dann muss man den Weg finden und weiß noch gar nicht, ob man jetzt eigentlich in die richtige Richtung läuft. Und das waren schon coole Sachen. Ich muss zu meiner großen Scham gestehen, es gab ein Ding, wo man einfach nur irgendwo drauf feuern musste und ich habe es nicht gecheckt. Ich bin irgendwohin ewig zurückgelaufen und so, bis ich immer auf die Idee gekommen bin, ja, schieß doch einfach mal dagegen. Vielleicht ist da ja gar kein Knopf. Vielleicht musst du auch einfach nur dagegen schießen. Aber ja, wie gesagt, also ich fand es halt schön. Die haben ja auch unglaublich viele verschiedene Feinde auch neben den Rätseln. Und die werden dann auch wieder genutzt, um die Rätsel zu lösen. Und das fand ich richtig cool.
Ja, sehr cool. Also zum Beispiel, was weiß ich, da gibt's einen so explosive Gegner, die du erst anzünden musst, dann musst du sie quasi greifen und sie dann irgendwo gegen die Wand schmeißen, damit mal irgendwo eine
Genau.
Wand kaputt geht. Oder Früchte essen, damit du selber auch leuchtest. Also gerade bei diesem Nachtlevel muss man dann zum Beispiel, kann man auch zum Beispiel so eine Frucht essen, die dir dann so eine Aura gibt. Die Früchte helfen generell zum Essen, zum Heilen, aber diese eine spezielle Frucht lässt dich dann halt zum Beispiel leuchten und solche Geschichten. Oder auch so Stealth-Level, wo du dann so Piraten ausweichen musst, indem du dich immer hinter so Kisten versteckst und nicht in den Scheinwerfer. Also sehr, sehr, sehr abwechslungsreich, mechanisch anspruchsvoll und wirklich immer mal wieder kleine kreative Ideen drin. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es ist einfach unfassbar schön, dieses Spiel. Es ist total abwechslungsreich von Gegnervarianten und die Animationen in dieser Pixeloptik, die sind wirklich herzallerliebst. Und es
Das ist
hat
so süß.
natürlich einen Retro-Charakter, aber ich finde, das ist so eins dieser modernen Pixelspiele, die Dinge mit dem Pixel-Stil machen, der halt damals auf alten Konsolen und auf alten Plattformen nicht möglich gewesen wäre. Also man merkt, dass es ein modernes Spiel in Pixeloptik ist, weil es moderne Dinge damit auch macht.
Ja, es ist wunderschön. Ich meine, der Otis, der ist halt einfach großartig. Das ist eine ganz tolle Designentscheidung, wie er einfach aussieht, auch mit seiner kleinen Schnabelnase und seinen Riesenaugenbrauen da. Aber auch die Gegend an sich, also ich meine, wenn man dann,
Gerade die
der
Hintergründe und
Hintergrund
so,
ist ja
ja.
immer anders, es wird dunkel, es wird hell, es regnet und dann erheben sich irgendwo Vögelchen und fliegen weg oder weiß ich nicht, die Feinde sind ja, also haben auch so viele Animationen in sich drin. Also das wäre, ja, ich meine, wie du schon sagtest, das wäre damals wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Und jetzt sorgt es halt dafür, man fühlt sich auch nicht so, als, weil manchmal bei den Retro-Spielen hat man es ja, dass die zwar retro aussehen, aber dann auch gar nicht mal so gut sind oder auch im Stil halt dann einfach faul designt. Aber da stimmt wirklich jedes kleinste Detail. Also man hat auch nie das Gefühl, dass sich irgendwas wiederholt. Überall findet man kleine Sachen. Es gibt zum Beispiel, den fand ich toll, den Gentleman-Fisch. Der schwimmt in so.
Ja, mit seinem Hut, gell?
Ja, und ich habe erst gedacht, was ist das denn? Und dann bin ich
Ja.
da hingeflogen und da war das auf einmal ein Fisch mit einem Zylinder und einem, ich glaube, Schnurrbart hat er noch oder ein Monokel. Und das sind so Sachen,
Aber es ist einfach nur ein
das ist
kleines
einfach schön.
Detail. Der hat keine spielrelevante
Ja.
Mechanik oder
Nee.
keine Dialoge. Der ist einfach nur drin, weil die fünf Norweger da Bock drauf hatten, einen Gentleman-Fisch im Wasser abzubilden. Ja. Das ist total witzig.
Ja, das war super. Und die, ich weiß nicht, also die Charaktere, auch die Dorfbewohner, sind halt alle so liebevoll gemacht. Und es ist auch nicht so, normalerweise hat man ja immer die gleichen Menschen. Und hier ist es halt so, da hat man dann einen Bongo-Spieler und einen Typen, der aus irgendeinem Grund die ganze Zeit in einer heißen Quelle sitzt. Der hat auch noch so ein Handtuch auf dem Kopf und eine rote Nase, weil er halt immer in seinem heißen Bad sitzt. Und die sind einfach mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Das sieht auch wirklich aus wie, also es fühlt sich an, als hätte jemand da gesessen und gesagt, ach Mensch, wir könnten ja eigentlich noch das und das machen. Ich glaube, wenn man 10 Jahre Zeit hat, dann kommt man auch einfach zwischendurch auf so Sachen, irgendwie morgens beim Frühstück, wie, hey, lass uns doch mal einem Fisch einen Zylinder aufziehen und gucken, was passiert.
Also das Spiel hätte sicherlich früher fertig werden können, aber die haben dann halt auch wirklich an allen Quatsch gedacht. Also wenn du dich zu diesem heißen Mann in die Quelle setzt, dann fängt der Oldboy halt an, einfach zu glühen und zu schwitzen und kriegt einen roten Kopf, weißt du? Also ja. Selbst was passiert denn, wenn man in das Wasser mit reinhüpft? Selbst darauf haben sie reagiert und Zeit darauf verwendet, dass der Oldboy einen roten Kopf kriegt. Und im ganzen sonstigen Spiel brauchst du nicht diese Möglichkeit, dass Oldboy einen roten Kopf kriegt. Ja, das hat auch keine Spielrelevanz. Aber es ist einfach drin und es wird beachtet und du kriegst eine Reaktion als Spieler. So, das ist unglaublich. Also ich glaube, sie hätten sich durchaus mit ein bisschen weniger Hingabe hätten sie durchaus das Spiel früher releasen können, keine Frage. Aber das macht das Spiel halt auch aus, dass solche Dinge drin sind, wie dieser Fisch mit dem Hut und diese Quelle.
Ja, ich glaube, sonst wäre es auch eher so null, also sonst wäre es halt, es kommt halt eher an die 0815 Spiele ran. Ich denke, das ist eins von den Sachen, die das halt ausmacht, dass es eben nicht einfach so ist und dass die Leute nicht immer nur eine Linie haben, die sie erzählen und sagen dann so, hey, heute ist ein schöner Tag, sondern dann fangen sie an, die aus ihrem Leben zu erzählen oder wie sie jetzt da hingekommen sind und warum sie unbedingt Bongo-Trommel spielen wollen. Und genau. Das ist schon schön.
Es gibt übrigens keine Sprachausgabe, also den Stress haben sie sich dann nicht mehr gemacht. Es ist alles Text, aber wie gesagt, sehr schön geschrieben. Es lohnt sich wirklich, jede Textzeile zu lesen in diesem Spiel. Ist total nett. Und auch so kleine versteckte Gimmicks. Hast du das gesehen? Da steht ein NES in diesem einen Raum bei dem Forscher, der dir am Anfang erklärt, warum er keine Karte hat. Das ist ja auch so ein Teaser, der kommst du in den Raum und dann denkt man so, jetzt kriegt man die Kartenfunktion und das ist so ein Raum mit so einem großen Display und dann sagt dir der, ja, wir können hier alles sehen. So, hier ist eine Karte. Aber das brauchst du ja nicht, du bist ja eine Eule, du weißt ja alles. Man kann aber auch nicht in diesen Raum gehen und die Karte angucken. Aber da steht im Hintergrund rechts steht ein NES. Ja. Also so ganz, ganz
verrückt. Ach, verrückt, den habe ich nicht gesehen. Ja.
Und die Animationsstufen, die sind wirklich super, super schön. Ich weiß, ich habe das Video vom Dennis angeschaut, Dennis Kogel. Und der hat gesagt oder behauptet, dass er herausgefunden hat, dass die aus Geldmangel, weil sie eben die letzten 10 Jahre quasi am Entwicklerhungertuch genagt haben, weil sie ja kein Geld verdient haben, solange sie Oldboy entwickelt haben. Sie haben halt sich mit anderen Jobs über Wasser gehalten. Und sie haben gesagt, dass sie sogar mit Paint hauptsächlich gearbeitet haben. Das musst du dir mal vorstellen. Da gibt's nicht mal Layer, ja, wie bei Photoshop, um irgendwie, ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Also diesen Grafikstil mit Pixel, der sehr anspruchsvoll ist, finde ich, zu machen. Und dann mit Paint, what the fuck? Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber unfassbar. Also wenn sie wirklich mit Paint dieses Spiel gemacht haben, dann ist es doppelt bewundernswert. Ungefähr so, als würdest du gegen, keine Ahnung, mit einem 20-Kilo-Gepäck-Rucksack Marathon laufen, weil du einfach Bock drauf hast, weil du kein Geld hast, weiß ich nicht. Also unfassbar, mit Paint so ein Ding zu machen, weil es sind so viele Animationsstufen, die auch in bestimmten Szenen einfach nur gebraucht werden, die im sonstigen Spiel gar nicht vorkommen. Ja? Also du siehst dem Spiel und dem Charakter an, dass jetzt gerade eben eine Animation stattgefunden hat und du weißt, die habe ich so noch nicht gesehen. Und dann bis zum Ende des Spiels wirst du die auch nicht mehr sehen, weil halt in der Situation der Charakter so reagiert. Und auch die Mühe haben sie sich gemacht, nicht immer nur die gleichen 3 Animationsstufen ablaufen zu lassen. Sehr schön.
Das stimmt, ja. Und die haben tolle Namen. Also einer von den Hauptbösewichten heißt Dirk.
Dirk.
Und das fand ich toll, ja.
Also heißt man halt in Norwegen, oder wie?
Ja, aber das fand ich schön. Die sieht man auch relativ am Anfang, so ein Piratenpärchen. Der eine heißt Alphons und der andere heißt Dirk.
Witzig, die Entwickler nennen das übrigens nicht 8-Bit oder 16-Bit Retro, wie auch immer, sondern sie nennen es High-Bit.
Hi-Bit, oh.
Ja. Also,
Ich
weil,
meine, ist ja auch ein bisschen mehr drin, ne?
ja, ist ja auch mehr drin und manchmal gibt es dann ja auch
Ja.
so Zoom-Stufen. Also du hast ja nicht immer die gleiche, ich sag jetzt mal, Auflösung von dem Pixel, sondern wenn du dann gegen Bosse oder so kämpfst oder wenn dann manchmal auch so eine Plattformsequenz kommt, dann zoomt ja manchmal auch raus und dann hast du einen viel größeren Überblick über die Welt. Also das meinte ich vorhin mit, es wäre damals so gar nicht machbar gewesen, das Spiel.
Stimmt, die haben auch direkt, wenn man in eine neue Welt kommt, dann machen sie auch immer so eine Art Establishing-Shot, dann wird nochmal alles gezeigt und wenn irgendwas Verrücktes passiert oder auch wenn man in ein Haus geht, dann ist ja auch immer direkt reingezoomt, damit man sich das genau anschauen kann und so. Das ist schon echt schön gemacht und ja, ich meine, sogar im Hintergrund passieren so viele Sachen, da sind so viele kleine Details. Das ist schon verrückt. Also man sieht gar nicht alles, wenn man spielt. Man muss es sich theoretisch nochmal anschauen, damit man überhaupt sehen kann, was man alles verpasst hat, während man da irgendwie rumläuft und schießt.
Also ein wunderbares Kleinod sollte man sich unbedingt anschauen für PC. Das Einzige, vor dem man warnen muss bei diesem Spiel, ist, wie gesagt, ein bisschen vielleicht mit dieser Steuerung rumprobieren, wenn man mit dem Gamepad genervt ist, dann vielleicht mal zu Maus und Tastatur wechseln, solange es noch am PC ist und hoffen, dass es für die Konsolenversion ein bisschen angepasst wird. Aber es hat jetzt nicht so für arg Probleme gesorgt. Das Einzige, was mich wirklich genervt hat, war die, keine Angst für Spoiler nicht, aber so diese, die letzte Schlusssequenz. Da gibt's ganz, ganz nervige Plattformer-Sequenzen, wo man immer
Ja.
Instant Death in den Tod stürzt, die zwar machbar sind, aber einfach nur nervig, ehrlich gesagt, nach einer Weile sind, wenn man fünfte, sechste, siebte Mal da losrennt. Und der Endboss, ich weiß nicht, ich fand die Bosse im Spiel relativ easy eigentlich. So auf dem zweiten, dritten Versuch hat man die eigentlich immer gut geschafft, weil immer klar war, was man machen muss. Und beim Endboss war es dann irgendwie unverhältnismäßig schwer auf einmal, fand ich.
Ja, der war krass. Also ich muss sagen, es gab einen vor dem Endboss, der hat mir auch
Ja,
zugesetzt.
also
Und
da
dazwischen,
ging es schon
also
los,
der,
das meinte
den,
ich als eine Endboss-Sequenz, ja.
ja, genau. Ja, dann bin ich ganz bei dir. Also ich hatte davor einmal eine Sache, da hat man gegen einen gekämpft und dann dachte man wäre geflohen, weil man in einer super stressigen, also für mich stressig, weil die Musik dann halt auch so treibend ist. Ich habe teilweise ohne Kopfhörer meine Boss-Battles gemacht, weil mich das so sehr gestresst hat. Dann flieht man aus diesem Dungeon, wo man den Boss gerade bekämpft hat, fällt auf den Boden und kriegt direkt den nächsten vorgesetzt. Und da war ich echt gestresst. Also es ist eine super Sache, weil das Spiel macht das oft, dass es dir, also es spielt halt mit diesen Klischees, die man hat. Man denkt halt, ja, okay, wenn ich jetzt diesen Boss besiegt habe, dann habe ich erstmal Pause. Oder hier am Ende muss jetzt der Boss kommen. Oder dieser Typ ist echt riesig und gruselig, gegen den werde ich wahrscheinlich kämpfen. Und dann sagt er dann immer, nö, wie wäre es denn, wenn du was ganz anderes machst? Und das fand ich cool, aber diese Endpassage, da habe ich sehr viel geflucht, muss ich sagen.
Absolut, ja. Also die ist auch
Das war hart.
unverhältnismäßig zum Rest vom Spiel. Also die passt nicht so
Ja.
vom Schwierigkeitsgrad. Es darf ja ruhig ein bisschen knackiger werden am Ende, aber ich fand es trotzdem ein bisschen ein Ticken zu. Die Kurve war auf einmal so fumm, viel, viel, viel zu hoch im Vergleich. Vor allem, wenn
Ja,
man
also
dann
ich,
eh gerade dabei ist, den Boss zu, also wenn man am Ende ist und dann kommt halt natürlich, ist ja logisch, dann kommt halt nochmal irgendwie und hier und nochmal aufbäumen und so weiter, ist ja alles völlig in Ordnung, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht, ehrlich gesagt, die letzte Sequenz. Naja.
Nee, man will ja auch, dass dann gut ist und
Ja.
so. Man möchte ja auch eigentlich weiter. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich mehrmals den PC ausgemacht.
Ja.
Einfach weil es ging nicht mehr. Ich hatte einen Blutdruck von weiß ich nicht was. Und da musste ich mich erstmal wieder beruhigen.
Was wir unbedingt noch erwähnen müssen, die Musik.
Oh ja.
Die ist ein absolutes Meisterwerk. Also
Die
die
Musik
ist
ist
so
großartig.
fantastisch. Ist fast mit das Beste am Spiel, finde ich. Also das Spiel ist toll, die Grafik ist toll, aber die Musik hat es nochmal um einiges gesteigert. Und es ist nicht nur eine Musik, die das Spiel gut unterstreicht, sondern die ist so präsent, die Musik, und die ist so wunderbar, reagiert auch immer, je nachdem, in was für einer Situation du bist, ganz, 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 ganz toll. Also am Anfang fand ich sehr witzig, sie fängt sehr so Chiptunes-mäßig an, wie man es von dem Pixelspiel erwartet. Und auf einmal so, man merkt es erst gar nicht. Auf einmal spielt man dieses Spiel und nach einer halben Stunde merkt man, das ist ja gar nicht mehr pixelig Chiptuning, Oldschool, Retro, sondern das ist ja richtig orchestrale, eingespielte Musik. Ich kann ja richtig Instrumente raushören. Und es ist ein Klangteppich, der dieses Spiel so wunderbar trägt.
Ja, ich finde es auch richtig schön. Vor allen Dingen, es dudelt auch nie. Also es ist immer schön, es ist immer komponiert. Mhm. Und es passt sich ja nicht nur den unterschiedlichen Settings an. Also wenn man dann in Valley ist oder später in Tropos, es sind ja ein paar Städte da. Da gibt es immer verschiedene Musik, dann in den Dungeons, bei den Bosskämpfen. Bei den Bosskämpfen ist nicht mal die Musik immer gleich, sondern das ist nochmal anders. Und sogar wenn man verschiedene Tageszeiten hat, je nachdem, wann man da ankommt, mhm. ist dann die Musik auch nochmal anders. Also das fand ich krass. Das steckt so viel Liebe zum Detail drin und so viel auch Komponierarbeit. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und es ist halt wirklich schön. Man kann es auch einfach so hören. Ja, ich glaube, es gibt sogar auf Steam als Soundtrack extra.
Ja, ja, klar.
Genau, und man hat halt auch wirklich das Gefühl, dass man da ein durchaus durchdachtes und komponiertes Stück dabei hat.
Ja, es ist richtig, richtig schön. Einfach schöne Musik.
Unbedingt
mal reinhören. Und spätestens, wenn man dieses Spiel gespielt hat, wird man diese Musik auch im Ohr haben. Also, ja. Ist total schön. Gut, 23 Euro kostet es auf Steam. Gibt es leider momentan nur für Windows, also auch noch keine Mac-Version oder so. Und wenn man wenn man die Collectors Edition kauft, da ist dann der Soundtrack auch als separat nochmal dabei. Okay. Und der Soundtrack selber kostet einen Zehner. Also im Bundle kann man das dann direkt auch mit Soundtrack erwerben. Ich finde, für den Preis ist es sowieso ein absoluter Pflichttitel dieses Jahr. Wenn man irgendwie so ein bisschen was offen hat für so Plattformer und auch so Dual-Stick-Geschichten so ein bisschen mag, sollte man sich das unbedingt mal anschauen. Ganz, ganz wunderbares Spiel. Die Wartezeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. auch wenn man da jetzt noch gar nichts von mitgekriegt hat, die letzten 10 Jahre. Ich finde es schön, dass es geschafft hat, dieses Projekt so richtig als Herzensprojekt, dass die auch nicht aufgegeben haben zwischendurch. Weißt du, dass sie nicht nach 5, 6 Jahren gesagt haben, ach, scheiß Indie-Entwicklung, wir verdienen eh kein Geld. Also ich wünsche denen auf jeden Fall viel Erfolg, weil es ist ein ganz tolles Studio. Ich hoffe, dass die damit jetzt so diesen Erfolg haben, dass sie sich damit jetzt auch etablieren können und das nächste Spiel hoffentlich dann nicht mehr 10 Jahre dauert, weil sie vielleicht ein bisschen mehr finanziellen Background haben, um das nächste Spiel ein bisschen zügiger zu entwickeln.
Vor allen Dingen, weil man ja auch merkt, dass die wirklich gute Ideen haben. Und es wäre so schade gewesen, wenn auch nur die Hälfte von diesem Spiel irgendwann in der Tonne gelandet wäre.
Ja. Absolut. Das ist aber wirklich schön. Die Kritiken sprechen auf jeden Fall ein positives Bild. Ich hoffe, dass sich's auch gut verkauft. Also gelobt wird's ja über einen grünen Klee, kriegt überall Top-Wertungen und so weiter. Ist ja auch ein ganz tolles Spiel. Bin gespannt, ob sich das dieses Jahr noch so, ob das noch so diesen Impact hat auch bei den Verkaufszahlen. Ist ja schon ein spezielles Spiel. Ja.
Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, genau. Schenkt Oldboy.
Genau.
Gut, dann danke ich dir für den Besuch. Auf der GameStar kann man, wie gesagt, auch noch ein Video-Review von dir lesen, in das du auch sehr viel Herzblut gesteckt hast.
Ja, das war es aber auch wert. Ja.
Und lesen natürlich. Ist natürlich verlinkt im Blogpost. Dann hoffe ich, dass wir nicht erst wieder in 10 Jahren podcasten, liebe Ann-Kathrin.
Ja, dann muss ich mir einfach nur ein paar Spiele raussuchen, denke ich mal.
Genau. Wenn du wieder ein schönes Spiel für mich hast, dann können wir gerne wieder skypen. Und
sehr, sehr gern.
Wunderschönen Tag. Grüß die Redaktion.
Werde ich ausrichten. Grüße, ich gebe dir jetzt schon mal liebe Grüße zurück.
Und
wenn ich weiß, es werden sie ausrichten.
Dann ess ein Mini-Knoppers für mich mit.
Das mache ich.
Mach's gut.
Du auch. Ciao. Tschüss.